Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier. Für euch der Podcast der Live-Sendung, der jeden Donnerstag um 17 Uhr auf den verschiedensten Portalen stattfindet. Ganz liebe Grüße von Sef Rosenberg und Alex Obertop.
Ja, und der Countdown steht auf 0, das heißt aber, wir legen los. Wir haben Donnerstag, den 23. September, das sind mehrere Glückszahlen. 23 ist meine Glückszahl, die 73. Sendung, Jahrgang, wo ich geboren bin. Aber noch viel, viel wichtiger ist, wir sind zu dritt. Und heute begrüßen wir ja nicht nur den Sef, der sitzt wieder in Berlin irgendwo in einem seiner Amano-Hotels. Wir begrüßen vor allem in Salzburg Jessica Lackner. Jessica, herzlich willkommen.
Hallo, ihr zwei. Danke. Ja. Ich freue mich mega auf die Runde jetzt.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir uns mal so kennenlernen. Wir hatten, glaube ich, bei Clubhouse mal ein Missverständnis von meiner Seite aus.
Genau, und das können wir genau heute aufklären, Sef. Nochmal und dann für unsere Zuschauer. Nee, du weißt es ja schon.
Ne? Ich weiß es und ich hab mich, glaube ich, auch schon entschuldigt, aber dann habe ich nicht richtig zugehört. Es war auch, aber ist schon einige Monate her. Alles gut. Es war mit der Janina Felix, glaube ich, den
Talk. Genau. Wenn ich mich nicht ganz ich glaube. Ja.
Genau, so ist das. Und die war ja auch schon bei uns zu Gast.
Genau. Ja, Jessica, wir kennen uns seit einigen Jahren aus verschiedensten Regionen, aber wir haben vor allem eine Weiterbildung zusammen gemacht und auch selber schon Veranstaltungen mit Service Circle gemacht. Aber in den letzten, ich sag mal, 2 Jahren hat sich natürlich bei dir nochmal exponentiell einiges bewegt, weil du hast, nachdem du mehrere Gastronomien geführt, geleitet und wirklich zum nächsten Level gebracht hast, ich sag mal, in der Region Berlin-Wannsee, mit der Schützenwirtin vorneweg und natürlich auch das Strandbad Wannsee. Hast du dich viel mehr auf Training fokussiert, auf Coaching und Begleitung unterschiedlichster Gastronomie- und Hotelleriebetriebe. Und da haben wir natürlich das Thema Fachkräftemangel und natürlich, was du auch gleich erklären wirst, Machtkräftemangel. Da gehen wir gleich tiefer drauf ein. Du hast ein Buch geschrieben, was im April diesen Jahres dann erschienen ist. Angefangen zu schreiben, hast du es natürlich schon, ich glaube, so zum Start der Corona-Krise warst du mittendrin und so ein Buch dauert ein bisschen. Aber wir fangen mal an, wie es dir einfach grundsätzlich erstmal geht. Liebe Grüße nach Salzburg und dann steigen wir gleich mal in das Thema Fachkräftemangel.
Ja, danke vielmals, Alex. Also mir geht es aktuell großartig. Wir haben Bombenwetter hier in Salzburg. Die Sonne scheint, strahlt, ich glaube 22 Grad.
Können wir die Sendung jetzt mal beenden, bitte?
Hier regnet es gerade.
Bei uns ist gerade der Kirtag und am liebsten würde ich mit euch jetzt da hingehen und ein Bier trinken.
Holen wir nach.
Ja.
Holen wir nach.
Also geht's dir gut? Du sitzt da in deinem Büro, Studio. Als wir vor ein paar Stunden noch kurz gesprochen hatten, hast du gerade einen Podcast auch aufgezeichnet. Also für die, die interessiert sind, geht auch mal auf eure Lieblingsplattform der Podcast und hört doch mal rein. Wie viel Zeit verbringst du da so in dem Büro?
Kommt drauf an. Also täglich, ich würde mal sagen, zwischen 2 und 8 Stunden ungefähr. Es ist immer unterschiedlich. Also ich mache halt auch Coachings von hier, auch mal Keynotes online, Podcast-Interviews, weil das einfach so mein Raum ist, wo ich mich hinsetzen kann, Laptop auf und los geht's. Ich brauche nichts umbauen und es steht alles.
Ja, das sieht bei uns auch anders aus, bei Sef und mir, weil ich sitze jetzt in der Suite, die ja ein bisschen pink-orange sind die Farben in dieser Suite. Pink passt natürlich super zu dir und zu orange dann wieder zu mir. Sef ist in einem schönen Zimmer im Amano, aber das bringt auch ein bisschen Abwechslung bei uns rein. Aber wir schleppen dann immer unser Laptop und ein bisschen Licht und so weiter mit uns mit.
Ja. Ja, die Zeiten sind vorbei bei mir, Gott sei Dank, mit dem Rumschleppen. Deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar, dass es so ist. Einfach hinsetzen und loslegen.
Ja und das machen wir jetzt auch. Dein Buch, ich weiß nicht, hast du den Cover mal, kannst du es mal einblenden?
Ja, klar, warte mal kurz. Sie hat es bestimmt auch gerade so dabei. Guck, da ist es.
Natürlich.
Genau. So also, wir hatten dieses Thema auch, Jessica, vor. Vor ein paar Wochen auch, irgendjemand hat mal ein Interview gegeben, wir haben Fachkräftemangel oder ich finde auch den Begriff im Nachhinein auch sehr gut, Machtkräftemangel. Und Ich glaube, diese Thematik war ja, ist ja nicht so seit der Pandemie. Die Thematik ist ja weit vor der Pandemie. Ich war beim IHA-Kongress die Woche und dann haben die mal gezeigt, wo der Peak war, wo 2015 haben wir noch Mitarbeiter gesucht. Und jetzt, oder es war, sag ich mal, nicht, da kam genau dieser Peak runter. Das heißt,
waren wir noch nicht in der Krise, in der Personalkrise. Genau,
Wir nicht in der Personalkrise und seit 2015 hat sich das langsam, aber sehr stetig zugunsten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gezeigt. Und wir haben, glaube ich, vor 3 Jahren geschimpft, wo sind denn alle, wo kommen wir alle hin? Wie hat sich das deiner Meinung nach, warum hat sich das so dramatisiert, dass wir jetzt alles suchen, was nicht bis 3 auf den Bäumen ist? Und hat sich jetzt noch viel mehr dramatisiert mit der Pandemie. Aber vorher war es ja auch, wir haben uns wirklich gegenseitig bekämpft, macht bessere Angebote. Zum Glück haben viele Hotels das nicht mitgemacht. Das heißt, die Hotels, die wirklich so wie Alex oder ich gute Angebote gemacht haben, haben auch gute Mitarbeiter bekommen. Was ist da passiert?
Ja, also ich finde ja, wie du schon sagst, den Fachkräftemangel gibt es ja nicht erst seit gestern. Und in meiner Welt gibt es den seit 2006. Da habe ich nämlich angefangen, im Strandbad Wannsee die Gastronomie zu übernehmen. Und da war das so der erste Tag, wo ich gemerkt habe, wir haben zu wenig Fachkräfte, weil es war Fußball-WM. Für mich hatte gefühlt ganz Deutschland Fachkräfte gesucht und alle haben sich händeringend darum gerissen, um Menschen, die in der Gastronomie schnell laufen konnten, Bier zapfen konnten und einfach einen Plan hatten, ja, was zu tun ist. Und ich hatte halt auch keine zur Verfügung und war damals ja junge Führungskraft, gar keine Ahnung von Personalführung. Und hat dann die ausgewählt oder die genommen, die laufen konnten. Mir war das dann egal, ob die Erfahrung hatten in der Gastronomie. Und um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, habe ich einfach für mich gemerkt, dass es meine Aufgabe ist, auch die Leute, die wirklich wollen, die eine intrinsische Motivation haben, ja, die sagen, hey, cool, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als bei 30 Grad im Strandbad Wannsee zu arbeiten, die auszubilden. Also ich habe das Wollen mehr in den Vordergrund gestellt als das Können. Und viele, finde ich, haben das jahrelang genau andersrum gemacht. Wir haben uns viel zu sehr auf das Können konzentriert, auf die fachliche Kompetenz, was bringen die Menschen mit, welche Berufserfahrungen, welchen Lebenslauf und so weiter und so fort, dass viele junge Menschen auch zu mir gesagt haben, oh, ich finde gar keinen Job, ich werde gar nicht genommen. Also ich oftmals gar nicht nachvollziehen konnte, weil die waren super, ja, das waren in meinen Augen manchmal Superstars, wo ich gesagt habe, das gibt's doch nicht, dass manche die einfach gehen lassen. Ja. Und dann ist daraus für mich dieses Wort Machkräfte entstanden, weil ich festgestellt habe, wir haben viel zu viele Führungskräfte, die managen, die zu viel kontrollieren und gar nicht den Menschen so richtig sehen und in den Mittelpunkt stellen. Die zu viel Kontrolletti machen, sage ich immer, anstatt wirklich zu führen, den Menschen zu sehen und den selber auch auszubilden, die Stärken zu stärken. Und das machen in meiner Welt echte Machtkräfte, die wirklich den Menschen sehen, schauen, okay, welche Motivation kommt von innen heraus und worin ist die Person echt gut? Und was kann ich daraus dann machen?
Ja, und das ist, glaube ich, auch, nicht nur, ne, du hast gerade eben gesagt, Sef, ein Angebot machen. Nein, es ist, was mache ich jeden einzelnen Tag? Ne? Jemand fängt im Unternehmen an, bekommt hoffentlich eine Orientierung und wird nicht nur reingeschmissen ins Becken und muss lernen zu schwimmen. Nein, wird sich wirklich gekümmert. Und dann ist nicht nur dieses Kümmern am ersten, zweiten und dritten Tag. Nein, das ist über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, waren das glückliche Mitarbeiter, die schon seit 20 Jahren im Haus sind. Darauf kommt es auch an. Und was sind dann, Jessica, diese Qualitäten oder diese Sachen, die man machen sollte, wenn man jemand über wirklich eine längere Zeit begleitet, also Mitarbeiter begleitet und nicht managt, eher führt?
Welche Qualitäten das sind? Also ich finde, wir sollten, wie du schon gesagt hast, viele haben einfach früher die Leute ins kalte Wasser geworfen. So schönes Wetter oder Veranstaltung, ich brauche jetzt Menschen. Und dann einfach reingeworfen. Und damit haben viele das einfach kaputt gemacht in den letzten Jahren. Also ich habe mich ja wirklich, ich habe 15 Jahre Strandbad Wannsee gemacht mit sehr, sehr vielen Menschen unterhalten in einem Bewerbungsgespräch und immer wieder die Frage gestellt, warum hast du denn aufgehört? Oder wieso gehst du? Hm. Ja, ich wurde alleine gelassen. Ich wurde oftmals ins kalte Wasser geworfen und keiner hat sich um mich gekümmert. Die haben die Lust verloren. Und die haben dann mir auch so oft gesagt, Geld spielt oftmals gar keine Rolle. Die haben mir dann mehr Geld geboten. Aber mir hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht. Hm. Und da waren wir noch in der glücklichen Situation, dass diese Menschen sich dann einfach eine neue Hotellerie oder Gastronomie gesucht haben. Ist jetzt ja nicht mehr der Fall. Viele sind jetzt einfach gegangen, weil es hat sich so zugespitzt. Es wurde immer schlimmer, dass die Leute, die Mitarbeiter oft das Gefühl hatten, ich kann mich gar nicht integrieren, ich werde alleine gelassen, ich habe einen Auftrag, ich verstehe aber gar nicht, warum ich diesen Auftrag mache. Mhm. Und die Qualität einer echten Machtkraft ist es, auch die Menschen abzuholen, herauszufinden, hat die Person wirklich verstanden, was jetzt die Aufgabe ist und warum? Das ist ja wie in der Schule, wenn wir es nicht verstehen, dann machen wir dicht und denken auch nicht weit darüber nach und machen dann irgendwann Arbeit nach Vorschrift und fangen an, innerlich zu kündigen.
Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, was Alex auch zu Recht gesagt hat, dieses Thema hatten wir schon oft, diese Führung. Das heißt, Führungskraft ist ja nicht, heißt ja nicht jeder Manager versteht, was eine Führungskraft ist. Das heißt, Führung heißt auch, mit Leuten zu sprechen. Wir sind ein Teil Psychologen, ungelernte Psychologen. Wir sind ein Teil Developer. Wie können wir etwas verbessern? Wir reden jetzt über Personal, okay, jetzt nicht über F&B, Logie etc. Und was können wir machen? Ich hatte vor 10 Minuten, ja, Viertelstunde ein Gespräch mit jemandem, mit einem Auszubildenden, und der sagt, ja, nach der Ausbildung, und werde ich vielleicht dann, kann ich ja Restaurantmanager werden. Da habe ich ihm gesagt, hast du mal das Peter-Prinzip gelesen? Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, aber dieses Selbstüber, er ist ein sehr guter, er schafft das auch. Aber wir müssen führen und wir müssen auch hinführen, dass die Leute sich nicht überschätzen und nicht unterschätzen. Mhm. Und ich glaube, das größte Problem, das sehen wir auch in der Pandemie gerade, dass wir schon vorher schlecht geführt haben, um die Leute zu fördern. Und gerade während der Pandemie ist auch das Problem, ich weiß nicht, wie du es siehst, Jessica, lass mich auch gerne eines Besseren belehren, eigentlich ungerne, aber eventuell probierst, haben wir nicht in der Pandemie nichts von der Vergangenheit gelernt, zu sagen, gerade jetzt, wo wir gesehen haben, dass viele Leute uns verlassen, nicht, und es hat wirklich nichts mit Geld zu tun. Ich glaube, jeder, der sagt, die Hotellerie verliert die Leute wegen Geld, na, das stimmt nicht, es stimmt nicht, Punkt. Aber haben wir nichts gelernt während der Pandemie, zu sagen, bessere Führungskräfte zu werden?
Ich verallgemeine das jetzt einfach mal. Also ich glaube, die meisten nicht. Ich stelle immer fest, dass der Leidensdruck muss immer ganz groß sein, dass wir etwas verändern. Mhm. Und ich habe das selber erfahren, wenn mein Leidensdruck damals groß war im Strandbad Wannsee, habe ich erst angefangen, etwas zu ändern. Am Anfang sind mir viele Leute weggelaufen, weil ich nicht wusste, wie. Ich habe gemanagt, ich wusste nicht, wie bilde ich denn die Menschen aus, was brauchen die? Das heißt, es sind wirklich viele auch weggelaufen. Und mein Leidensdruck war irgendwann so groß, weil ich dann immer wieder jedes Wochenende Nachrichten bekommen habe, ich kann morgen nicht kommen, ich habe Magen-Darm, bei dem nächsten ist zum dritten Mal die Oma gestorben. Und permanent musste ich wieder einspringen, ja, für 3 Leute. Und ich habe mich aufgerieben und dachte, das gibt's doch nicht. So. Und irgendwann, wenn der Leidensdruck so groß ist, dass du denkst, du brichst gleich zusammen, dann fangen wir erst an, etwas zu verändern. Und so ist es, glaube ich, auch. Das heißt, die Menschen, Betriebe müssen erst zusperren, weil sie keine Leute mehr haben. Ich frage mich immer, was muss denn noch passieren, ja, dass sie aufwachen, dass die Führung einfach jetzt eine andere ist. Und du hast das sehr fair schon angesprochen, die Rolle der Führungskraft ist es natürlich auf der einen Seite, du hast gesagt, Psychologen, wir sind Coach, wir sind Vorbild, wir sind Ausbilder, wir sind so viel. Aber was ganz viele nicht gesagt haben in den letzten Wochen, mit denen ich mich unterhalten habe, die Führungskraft ist ein Netzwerker. Das heißt, Führung ist in meiner Welt Beziehungsarbeit. Wir dürfen uns mit den Menschen auseinandersetzen, wir 3, ja, wir tauschen uns aus vorher schon. Was brauchst du, wie geht's dir, dass du gut performen kannst, sage ich immer, ja, auch mit den Menschen auszutauschen. Natürlich. Ja,
zuhören vor allem.
Ja, und richtig auch hinhören zwischen den Zeilen. Was meint der denn? Ja, also viele sagen, okay, ich mache jetzt mal ein Mitarbeitergespräch, trinke einen Kaffee, dann soll der erstmal alles erzählen. Und das war's dann. Nein, wir müssen zwischen den Zeilen hören, was will die Person denn jetzt von mir? Und das ist anstrengend. Und Führung ist eine Entscheidung. Und ich glaube, dass ganz viele Führungskräfte sich gar nicht bewusst sind ihrer eigenen Rolle. Weshalb sind wir denn Führungskraft geworden? Was möchtest du damit denn erreichen? Und was sollen andere Menschen über dich erzählen, wenn sie beim Friseur sitzen? Und da geht es jetzt nicht darum, ob sie dich persönlich mögen und mit dir einen Kaffee trinken gehen wollen, sondern wie willst du denn überhaupt sein als Führungskraft? Und ich kann das so sagen, weil ich es damals natürlich auch nicht besser wusste. Ich bin Führungskraft geworden mit 21 und wurde eigentlich gar nicht gefragt. Ich habe spontan mal Ja gesagt, weil ich dachte, cool, so der nächste Schritt auf der Karriereleiter, mal schauen, was passiert. Und mir sind natürlich die Leute weggelaufen und irgendwann dachte ich, ich will aber was anderes machen. Aber eins war mir ganz bewusst immer und ich habe eine Entscheidung getroffen. Das war für mich ganz klar und da stehe ich 100% zu und gehe dann auch durch die Täler und zum Bergspitz rauf und wieder runter. Mhm. Es ist Netzwerkarbeit.
Ja. Und nur um das Publikum mal abzuholen, du hast gar nichts zu sagen gehabt zu der Entscheidung, eine Führungskraft zu werden. Dein Vater hat ja die Gastronomie zuerst geleitet. Du warst nach deiner Hotelfachschule, warst du natürlich auch noch in anderen Betrieben unterwegs und hast dann auch mit deiner Erfahrung, die du trotzdem mit 21 hattest, hast du einiges bewegen können. Und hat dein Vater ja gesagt, ich möchte, dass du zurückkommst. Vielleicht holst du da mal ganz kurz das Publikum nochmal ab.
Also es steht für alle, die da tiefer einsteigen möchten, steht es natürlich auch nochmal im Buch, ja, die ganze Geschichte. Ja. Aber es war natürlich so, 2006 wurde ich gefragt, hey Jessica, Gastronomiestrand Bad Wannsee, hast du Lust, das mit mir zu machen? Und mein Vater kommt aus einem anderen Betrieb, der hat mehrere Betriebe auch in Berlin. Und wie gesagt, über die Jahre habe ich selber ganz, ganz viel falsch gemacht. Ich wusste es nicht besser und hatte halt einen Chef an meiner Seite, der es auch nicht besser wusste, der halt geschrien hat. Der hat halt regelmäßig seinen Emotionen freien Lauf gelassen und die Generation war halt früher so. Kennt ihr das auch noch. Ja, ich hatte in meiner Ausbildung auch einige Chefs, die ähnlich waren. Autoritär, die gerne mal geschrien haben. Und da hieß es, Klappe halten, machen. Und so wurde ich auch erzogen. Bis ich natürlich gemerkt habe, auch diesen ganzen Wandel der jungen Leute, dass die was ganz anderes brauchen. Und da bin ich wirklich diesen ganzen Wandel mitgelaufen und habe dann für mich festgestellt, okay, ich muss jetzt was ändern, ich kann ihn nicht ändern. Wir können so oft die Umstände, die wir haben, nicht ändern. Aber jeder Einzelne von uns kann ändern, was wir daraus machen. Ja. Und meine Kräfte waren irgendwann auch am Ende. Ich habe gesagt, okay, ich gehe. Dann haben wir uns kurz mal getrennt. Er dann gemerkt, okay, ich brauche sie ja doch irgendwie, hat mich ein Jahr später gefragt, kannst du bitte wiederkommen? Ich so, ja, kann ich, wenn du nicht mehr kommst und ich schalten und walten kann, wie ich möchte.
Oha, das sind ja klare Worte hier. Das ist ja, nicht
ja,
so ganz easy.
Ja, und ich hatte dann aber nichts mehr zu verlieren, ja, weil ich war ja schon weg. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und er hat dann gesagt, okay, mache ich. Und von dem Tag an habe ich auch meine Führungsrolle geändert und habe mich mit den Leuten auf eine Ebene gestellt, habe das Team mit integriert in meine Vision, habe das Team mit in den Entscheidungsprozess integriert. Ich habe die Leute in den Vordergrund gestellt, mich zurückgenommen, habe sie permanent ausgebildet und habe die auch entscheiden lassen und führen lassen, um einfach mal herauszufinden, weil, Seef, du das vorhin gesagt hast, der eine, der Abteilungsleiter oder Restaurantleiter werden möchte, wenn dann mal so ein Wunsch kam, ja, ich würde das auch gern mal machen, habe ich es die einfach mal machen lassen im Alltag. Ich war ja da, was soll denn passieren?
Ja.
Und dann habe ich gesagt,
macht
okay,
das ja schon, ne?
Mach doch mal, ich bin heute deine Praktikantin und das Feedbackgespräch machen wir morgen. Und wenn irgendwas Gravierendes passiert, mein Gott, ja, dann bin ich ja da. Aber ich habe dann wirklich mir auf die Zunge gebissen und habe es einfach mal passieren lassen, um zu schauen, okay, hat die Person Führungsqualitäten? Und vor allem, die Person kann selber mal schauen, ist es überhaupt was für mich? Die meisten stellen sich das wirklich immer so leicht vor.
Ja, und ich glaube, das ist auch, ich habe es jetzt hier bemerkt, gerade jetzt brauchst du Geduld, keine Schnellschüsse oder Hüftschüsse und auch Personal braucht Zeit. Du kannst nicht Personal von jetzt auf jetzt akquirieren. Und von jetzt auf jetzt integrieren. Das hört sich vielleicht ein bisschen doof an. Aber das ist so. Du musst auch ein Vertrauen bilden, also das Vertrauen bilden.
Mhm. Und das geht nicht über eine Nacht, weißt du, oder nicht in ein, zwei Wochen. Das dauert Monate, um wirklich das Vertrauen wirklich tief bei den Personen platzieren zu können.
Ja, genau. Und das dauert. Genau, genau. Und das ist so. Also ich hier, ich bin jetzt gerade Interims im Amo Hotel und dem Mani. Und haben auch gesagt, was ist denn der Typ, der gerade hier reinkommt? So einer mit Bart und älter, passt gar nicht zu Amano und was nu, so ungefähr. Und wenn das langsam angefangen ist, auch dieses Mach, also ich habe auch mal mitgemacht, ich habe den Service mitgemacht, ich habe dann, war nett, war auch mal wieder böse und war dann eben, habe auch mal den Rosenberg rausgebracht. Und jetzt ist so eine Sache, wo wir auch, was lachst du?
Ach, um dich muss
ich mal was trinken. Ja, und so grantig, wie die Kollegen sagen, der Rosenberg ist mal grantig und redet auch nicht immer so ganz höflich. Aber ich gesagt, vielleicht rede ich nicht höflich, aber ich bin fair zu euch. Mhm. Und es gibt verschiedene Sachen. Und wir haben jetzt in diesen 4-5 Monaten, wo ich hier bin, wirklich Mitarbeiter rekrutiert, Mitarbeiter mit denen gesprochen, gute Gespräche, schlechte Gespräche geführt. Und ich glaube, das ist wirklich nicht nur sagen, dass wir sprechen, sondern auch machen, eben, dann kommt wieder auf dein Buch, auch machen. Wir reden manchmal viel zu viel, aber machen nach hinten viel zu wenig. Und das ist es. Und wieder diese ganzen, was ich war jetzt, war am Dienstag bei der Vortrag von Caroline von Kretschmann auf dem IAA-Kongress. Ein mega Vortrag von der Frau. Also wirklich, ich mag die Frau sowieso. Also das ist, die ist einfach toll. Und sie hat das auch gezeigt, wie sie das in ihrem Betrieb macht. Wir hatten vor 3 Wochen Bodo Jansen, wie er es in seinem Betrieb macht. Wie das ist, 180 Grad. Jeder macht es irgendwie anders. Und ich glaube,
was ja auch in Ordnung ist. Was ja auch in Ordnung 100%. Ist. Weil der eine fühlt sich im europäischen Hof sehr wohl, der nächste im Upstalsboom, der nächste bei Amano, dann im Side oder wo auch immer. Aber das ist ja auch okay. Jeder soll sich irgendwie so seine Wohlfühlnische suchen und finden.
Okay. Meine Frage ist, Jessica, wie können gestandene Manager, Männer und Frauen, diverse, alles, was rumläuft, wie können die ab einem bestimmten Alter, weil einige sind ja schon, sag ich mal, 35, 40, 45, haben ihre Erfahrung, oder so alt wie ich, genau. Deinetwegen bin ich noch grauer geworden, ich will es dir nochmal betonen. Wie können Leute, also Kolleginnen und Kollegen, sich ändern? Das ist ja nicht ganz leicht, wenn du schon in einem Trott bist, dich zu ändern.
Indem die offen sind für neue Dinge. Also jeder Mensch kann sich ändern. Aber wir sind oftmals so eingefahren in unseren Strategien, in unseren Prozessen, die wir seit Jahren machen. Ich mache das schon so, es hat immer gut funktioniert. Warum soll ich denn was ändern? Und wenn wir halt immer so durch die Welt laufen mit unseren Strategien im Kopf, dann wird halt nichts passieren, weil dann sind wir im Tunnel drin, am Ende ist zwar Licht und wir haben immer so die Hoffnung, ja, hoffentlich ändert sich irgendwas, aber ich sage immer ja, der Ritter auf dem weißen Pferd kommt nicht rein, der wird dich nicht retten. Es ist eine Entscheidung und jeder kann was ändern, ja, heute, jetzt, morgen, sofort, aber es ist eine Entscheidung. Du kannst ändern, ob du weiter in deinem Tunnel drin bleibst mit deinen alten Strategien und auch wenn diese Strategien mal einen Haufen Geld gekostet haben oder Jahre gebraucht haben, dass du die überhaupt entwickelt hast, ja, und schmeißt die über Bord. Wir haben jetzt den kompletten Wandel. Ja, ich habe das Buch geschrieben, wie Alex schon gesagt hat, 2019, Thema Recruiting. Da habe ich auch noch einen ganz anderen Blickwinkel drauf gehabt. Heute kann ich sagen, okay, ich würde es jetzt anders machen, aber ich bin auch offen permanent für neue Dinge. Ja, ich gehe weltoffen durch die Gegend und schaue, okay, was sehe ich denn? Ja, wer begegnet mir? Welche Menschen? Was wollen die Menschen? Wenn ich immer nur mit meiner Strategie durch die Gegend laufe oder Online-Kampagnen mache, dann merke ich gar nicht, was brauchen denn tatsächlich die Menschen, die da sitzen auf Instagram oder TikTok, keine Ahnung. Was wollen die? Was interessiert die? Das heißt, die Veränderung beginnt immer bei dir, bei jedem von uns.
Wie sieht das neue Recruiting deiner Meinung nach aus? Du sagst, in deinem Buch hast du es auf eine bestimmte Art beschrieben. Es hat sich natürlich gewandelt. Wir sind auf der einen Seite sehr viel online unterwegs. Aber wie sieht das neue Recruiting aus? Du betreust ja auch verschiedenste Kunden oder das ganze Team oder nur Führungskräfte, die du auch coacht und so weiter. Aber wie sieht das neue Recruiting aus, was auch vielleicht funktioniert?
Na, ich beschreibe das immer so. Stell dir vor, ihr steht jetzt in einem Hafen. Ja? Da sind 100 Schiffe. Mhm. Und wir an Land sind die Bewerber. Warum soll ich mir denn jetzt hier Schiff 1 oder die Yacht 3 Meter weiter aussuchen? Mhm. Was habe ich denn davon, bei dem Holzschiff mitzufahren? Oder was habe ich davon, bei der Yacht mitzufahren? Es ist ein anderer Rahmen. Aber was ist denn wirklich was passiert an Bord? Was sind dort für Menschen? Wie ticken die Leute? Welcher Spirit ist dort? Ja, die Leute, die Bewerber, haben einfach eine zu große Auswahl an Schiffen.
Ja.
Und wenn ihr jetzt mal, weiß ich nicht, LinkedIn aufmacht beispielsweise, ja, Stellenanzeigen oder wie das alles heißt, da gibt es ja 1000 Portale, aber ich habe immer das Gefühl, die haben alle denselben Kurs belegt, ja, den gleichen Workshop, weil die sehen alle gleich aus. Mhm. Die haben nur den Namen geändert und das Logo. Mhm. Aber im Endeffekt ist es überall dasselbe. Und dann frage ich mich ja als Bewerber, welches Schiff soll ich denn jetzt nehmen unter den 100? Das interessiert mich nicht. Mhm. Ja, das ist so, was ändert das Ganze? So, und deswegen finde ich, sollten wir uns vielleicht Gedanken machen, wie wir das schon mal ändern können? Wie können wir die Leute abholen, die das sehen? Mehr Videos auch machen, die Leute mit an Bord holen, auch das gesamte Team, was schon an Bord ist. Warum machen die denn keine Videos zum Beispiel? Ja? Vom Hotel, um einfach mal diesen Spirit zu zeigen, welche Menschen sind denn da?
Kann und nicht nur den Rosenberg. Ne?
Ja, aber das, da muss ich sagen.
Aber das war super, was du damals gemacht hast.
Ja, und das war wirklich, also nicht, weil wir das gemacht haben im letzten Hotel. Also ich habe im letzten Hotel Recruiting-Videos gemacht. Und
auch lustige sogar.
Ja.
Du hast auch lustige Momente, ja.
Ich habe auch lustige Momente und ich habe mich selbst auf die Schippe genommen. Mhm. Wo sich Alex bestimmt sehr gefreut hat. Aber, und die Branche auch. Ja. Aber das war ganz toll, weil ich war in einigen Restaurants in Berlin und dann haben die gesagt, sind das der Rosenberg, oder? Ja, ich kenne sie, sag ich, aber ich sehe nicht. Und ich kann ja dann auch sehr grantig sein. Ja. Und dann, ja, woher kennen sie mich denn? Ja, ihr Recruiting-Film. Das ging dann, und ich glaube, das hat die Branche bis heute nicht begriffen, muss ich mal sagen, bis heute. Es gibt Recruiting-Filme, wir sind das schönste Hotel und wir haben ein Schwimmbad und wir bieten das. Und wir,
die haben wieder eine Maske auf.
Ja, und ich glaube, ich wollte dich eigentlich fragen, warum lernen wir so schwer?
So langsam vor allem.
Langsam und ja, warum lernen wir so langsam und warum tun wir uns so schwer?
Ja, weil wir hier drin sind, in diesen Prozessen. Ja. Ich war ja jahrelang auch drin. Ich habe das gelernt, wie man eine Bewerbung schreibt. Ja. Ich habe gelernt, wie man mal ein Bewerbungsgespräch führt. Ich habe nie gelernt, wie man Personalführung macht übrigens. Ja, auch ganz spannend. Aber wir haben alle gelernt, irgendwie, wie man eine richtige Bewerbung schreibt. Ja, dieses gesamte System und wie man auch Bewerbung in dem Prozess ja die Fragen stellt an den Bewerber. Und das haben wir irgendwie so in uns drin, dass es uns echt schwerfällt, da anders zu denken. Und mir ging es ja genauso.
Aber das zeigt auch, dass wir eine sehr konservative Branche sind, ja, dass absolut. Wir Leute haben.
Aber nicht sagen, nur die Branche, es geht ja allen Branchen so und die sind alle gleich. Beispielsweise die Konzerne, ja, die großen Konzerne im Einzelhandel, die machen es ja nicht anders. Die haben auch ihre Strategien und wundern sich, warum jetzt keine Leute sich bewerben. Ja, die Leute, die das vielleicht mal sehen, einen Post auf Social Media, die schicken doch keine Bewerbung mehr per E-Mail. Das muss alles ein bisschen schneller gehen. Die wollen auch gerne gleich mal auf Facebook, Instagram eine Nachricht schreiben. Hey, ich habe den Post gesehen, cool, ich habe Interesse. Mhm. Ja, schicken Sie eine Bewerbung an. Zack, der ist weg.
Ja.
Der will nicht mehr. Die haben keine Lust. Das muss alles viel, viel schneller gehen. Und wie du sagst, mit den Videos ist super cool, aber dann auch authentisch. Keine Maske.
Das ist das runter. Problem. Das war doch der Döpfner von Springer. Der hat vor Jahren Vorstandsvorsitzender von Axel Springer AG. Also nicht gerade jetzt irgendwie Rosenberg Hoteldirektor. der hat ein Recruiting-Video gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Ich schicke euch das mal nachher zu.
Ja.
Da sitzen 6 Vorstände und machen ein Bewerbungsgespräch für einen E-Commerce-Manager. So authentisch. Das war zum Lachen schön. Und da sitzt der Vorstandsvorsitzende von der Axel Springer AG. Also wirklich jemand, der mit Bodyguards wahrscheinlich rumläuft und an den du eh nicht rankommt. Und das hat mich so imponiert, zu sagen, okay, was der Döppner kann, kann ich doch anders für die Hotellerie auch machen. Ja,
auf deine Art, authentisch.
Auf meine. Ja, authentisch. Und ich meine, ich glaube, Markus Frenkle hat auch was gemacht. Und unsere Filme, also die Filme, die ich gemacht habe, die liefen auf Jahre. Ich glaube, ich habe 2015 angefangen mit den Filmen. Der letzte war 2019. Und ich bin nachher auf Diversity gegangen.
Ich weiß nicht, ob du den, also wirklich... Ja, klar, du hast verschiedene Masken aufgehabt.
Genau,
ja.
Ein Araber, ein Jude, ein Schwule und ein Inder. Also wir haben wirklich auch quasi alles so mit einbezogen, wobei meine Schwester sich beschwert hat, dass keine Frau da saß. Okay, hat sie nicht ganz unrecht.
Mach das nochmal.
Ja, genau. Und ich glaube, es kam auf Jahre, und nicht, weil wir so gut waren. Was mich gewundert hat, es war kein Startschuss für andere Unternehmen, zu sagen, wir machen was anderes Witziges.
Ja.
Authentisches, nicht nur witzig, auch
und nicht,
authentisch.
Und nicht nachmachen, nicht das Gleiche machen und dann mit einem anderen Logo im Hintergrund. Nein, auch jeder ist auf seine Art.
Ja. Und das ist nochmal, Jessica, warum lernen wir nicht? Auch von anderen Kollegen, warum sind wir trotzdem noch in unserem Frame, in dem Rahmen drinne? Das bringt nichts, wir gehen weiter auf Hotel-Career oder solche Sachen. Und ich bin bei dir, ja, dass wir wirklich zu stur sind. Warum machen wir keine bei Instagram kein Live-Bewerbungsgespräch bei Instagram? Nicht, um die Leute bloßzustellen, einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt die Stelle, wer will bei mir live auf Instagram sein? Wir gehen jetzt hin. Das ist eine gute Idee.
Zum Beispiel, ja, mega Idee, richtig cool.
Ja, und das mache ich demnächst auch. Und das ist so, solche Sachen, wir sind da...
Ich glaube, die haben einfach Angst. Die meisten Menschen haben Angst aus ihrer... Also das ist ja außerhalb der Komfortzone mal was zu machen, außer der Norm. Und da machen wir uns ja nichts vor. Ich meine, als ich das erste Mal ein Video gemacht habe auf Instagram, habe ich auch gedacht, oh Gott, ja, was sollen denn die anderen von mir denken? Und wie schaue ich denn aus und so? Also es sind ja so viele Sachen, die wir im Kopf haben. Und dann sollst du vielleicht noch reden und mit den Menschen interagieren. Das sind ja 1000 Dinge, die wir auch neu lernen. Und wir lieben das ja in unserer Komfortzone. Und ich glaube, viele Menschen, gerade die Firmen, haben noch die Hoffnung, wenn das Ganze, dieser Wahnsinn denn hier irgendwann mal vorbei ist, dann geht es wieder zum Alten. Dann wird das alles sich schon wieder so irgendwie einrenken. Aber es wird nicht passieren, weil der Wandel ist da und die Generation, die braucht es einfach. Und ich finde es sehr cool, was du gesagt hast, Seif, dass du auch zeigst, wie du bist. Und genau darauf kommt es ja an. Und deine Mitarbeiter, du hast ein klares Leitbild. Die wissen genau, wofür stehst du. Mit dir kann man aber auch mal einen Spaß machen. Aber die wissen auch, du bist total konsequent. Und das ist das, was ich auch meine. Was sollen denn andere Leute erzählen, wenn sie beim Friseur sitzen zum Beispiel? Du stehst halt 100% dazu. Und ich kenne so viele, die unsicher sind, die permanent umfallen, die immer wieder in Situationen anders sind als den Tag davor. Ja, was sollen denn die Menschen dann von dir denken?
Ich glaube, dass wir, wenn ich dich stören darf, Alex, du darfst auch gleich mal was Fragen stellen. Aber ich glaube, was wirklich schwierig ist, wenn du die Leute konfrontierst, und Kritik quasi bekommst. Also ich war, letztens war ich bei meinem Chef und es war ein langes Gespräch und lecker Gin Tonic getrunken und sage ich, sag mal, was mache ich falsch? Wo sind deine Kritikpunkte an meiner Person? Das lag mir die ganze Zeit, wir sagen 3 Stunden bei einer Dame zusammen, sage ich, ich möchte jetzt wissen, was muss ich korrigieren? Und sagt er, nichts Großes, du bist zu grantig. Die Leute beschweren sich, dass du zu direkt bist, zu schroff bist. Ich, okay. Wenn es nur das ist, dann habe ich erstmal vielleicht nicht so viel, ich habe viel falsch gemacht, ich habe viel Fehler gemacht, weiß ich auch. Aber das habe ich gar nicht als Kritik, so als bösen Kritikpunkt genommen, sondern als positiven Kritikpunkt, weil Alex, du kennst mich ja, so bin ich ja auch.
Ja.
Ich glaube, mal selbst auch zu fragen, wo habe ich Fehler gemacht? wo soll ich mich wirklich verbessern? Und ich habe gerade im Administrativen hier bei Amano enorm viele Fehler gemacht. Formular, ich bin kein Formulartyp und so. Also, aber das ist, ich glaube, das ist auch mal Selbstkritik zu suchen, zu sagen, okay, nicht weil ich die Frage gestellt habe.
Mhm. Aber viele tun sich da wirklich schwer, wie du sagst, ne, jemand anders zu fragen oder selber mal in den Spiegel zu schauen. Es ist so einfach, Finger zu zeigen und erstmal woanders zu gucken, weil es tut nicht so weh. Und Jesse, du bist ja auch Coach, Business Coach, ne, das wirklich aus verschiedensten Branchen hast du Führungskräfte, die du coachst. Wie bekommst du die dahin, außer dass sie offen sind? Aber ich sag mal, wenn die dich schon anrufen, dann sind sie schon in einigermaßen im offenen Zustand, sage ich jetzt mal. Aber wie bekommst du die dann dahin, sich wirklich zu verändern? Was machst du? Natürlich, jeder ist unterschiedlich und reagiert unterschiedlich. Aber was sind da so ein paar Sachen, die du erkannt hast oder erlebt hast?
Ja, also es ist im Endeffekt wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, es beginnt mit einer Entscheidung. Also bevor ich die Zusammenarbeit eingehe, ist es für mich wichtig, dass die Person sich darüber bewusst ist, etwas zu verändern. Egal, was es ist. Wir wissen ja dann noch nicht, was kommt. Ja. Aber erstmal eine Entscheidung zu treffen, okay, ich treffe jetzt heute die Entscheidung, so wie es jetzt war, war es vielleicht gut, aber so möchte ich es nicht mehr, denn ich möchte jetzt den neuen Weg gehen. Mhm. Egal, wie der aussieht, wir wissen es noch nicht. Aber eine Entscheidung zu treffen und sich dann zu committen mit mir gemeinsam, zu 100% zu committen oder in der Gruppe, um dann diesen Weg zu gehen. Und dann arbeite ich halt von innen nach außen, so wie Seef, du es gerade gesagt hast. Das heißt, wir reflektieren ganz viel, weil wir das einfach nicht machen im Alltag. Mhm. Das heißt, wir wünschen uns immer die Anerkennung oder Feedback von unserem Gegenüber, von unserem Chef. Mhm. In der Führungsrolle, in der Unternehmerrolle, da ist nicht mehr so viel, was da um uns herum ist, die uns Feedback geben. Deswegen ist es so schwer, Führungskraft zu sein, weil wir natürlich auch Anerkennung haben wollen. Wir brauchen auch Kritik oder Feedback, was die Mitarbeiter oft schnell bekommen, aber die Führungskräfte eben nicht. Und deswegen arbeite ich sehr gerne erstmal von innen nach außen, ja, selbst reflektieren. Was habe ich in der Vergangenheit super gemacht? Wie sehe ich mich heute? Wovor habe ich Angst? Solche Punkte. Und wo will ich auch mal hin? Ja, wo möchte ich in 3 Monaten sein, in 12 Monaten sein? Wie soll denn mein Mitarbeiter an meiner Seite aussehen? Zum Beispiel.
Wie siehst du denn unsere Branche in den nächsten, sag ich mal, 22, 23, sag mal, wir gehen davon aus, weiß nicht, wie es in Österreich ist, geht mich auch nichts an, weil ich kein Hotel in Österreich habe, aber wir gehen davon aus, dass 22, 23 so ein bisschen Normalität mit 2G, einige machen 1G, habe ich gehört, wie es dann weitergeht, personalmäßig, also auch wird dann eine
große Veränderung. Das entscheidet jeder heute, ob sie was verändern wollen, ob sie bereit sind, neue Wege auch im Recruiting zu gehen, ob neue Menschen an Bord kommen, ob ich bereit bin, auch vielleicht Quereinsteiger auszubilden. Wir brauchen nicht immer Azubis, die 3 Jahre so einen Weg gehen, sondern ich kann auch einen Quereinsteiger selber ausbilden. Aber es ist wieder eine Entscheidung. Möchte ich das machen? Und das ist anstrengend. Und bin ich auch bereit, wenn es anstrengend ist, diesen Weg zu gehen?
Ja, und vor allem auch andere Menschen. Ich gebe mal ein Beispiel. Die Grand Hotellerie hatte ganz deutlich, ich sag mal, bis vor 5, 6, 7 Jahren, vielleicht noch ein bisschen länger, hatten die in ihren Standards, in ihren Kleidungsstandards, dass die Männer keinen Bart tragen, dass die Tattoos nicht sichtbar sind und. Ich glaube, da hat das langsam angefangen. Ja, Seef hatte immer schon einen Bart. Ich habe es vor... was war's?
Du hast mich kopiert, ich weiß es. Ja, aber du hast immer noch dein Sakko mit dem Tüchlein.
Ja, das ist der Farbtupfer, ne? Und immer mal gerne orange. Aber ich glaube, das ist auch so eine Entscheidung, die man treffen muss, anders zu sein, weil man, ne, damals hatte man gesagt, ja, der Gast ist so gewohnt daran, dass die Mitarbeiter so und so aussehen. Das ist wurscht. Ne? Wie sehen die hier drinnen aus?
Ne? Ich glaube gerade der Gast, Alex, Entschuldigung, der Gast freut sich viel mehr, wenn wir natürlich sind.
Ab, genau.
Wenn wir nicht mit dem Hermes, Montblanc und Rolex Outfit kommen, sondern wenn wir natürlich sind. Das war im letzten Hotel so. Wir sagen, oh, der Gastgeber, Hoteldirektor, der kommt mit einem schwarzen Hemd, ohne Krawatte, ohne Sakko und mit, sag ich, ganz normal. Ja, also die war auch die Kommunikation. Und der Gast hat auch gesehen, welche Atmosphäre es in einem Hotel gibt, wenn die Mitarbeiter zufrieden sind. Mhm. Weil dann ist es, da kommt der Gast viel eher. Und die Caroline hat dann auch so eine, die haben mal gezeigt, wie die Großeltern die das Hotel bewertet haben intern. Erstmal der Gast, dann Qualität, oder weiß nicht, was er hat, und dann Mitarbeiter. Und dann kam, jetzt sagst du, Mitarbeiter und der Gast ist an dritter Stelle, ich glaube an dritter Stelle. Ja. Fand ich super interessant, weil wenn der Gast merkt sofort, wie die Atmosphäre in einem Hotel ist, wenn die Leute lächeln, wenn der Chef mal hingeht und auch mal Witze macht, das ist was ganz anderes. Und wenn sich das von einem Tag auf den anderen wechselt, wie es sich in einem Hotel getan hat, dann sagt er auch, warum ist denn hier gerade ein Trauerspiel, warum wird hier nicht gelächelt? Ja. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein Trend, den viele noch nicht so ganz begriffen haben, dass wir zu, diese Hierarchie ist zu hoch. Gell?
Also wie ist die Laune, wenn Chefin nicht da ist? Ne? Merkt man, ob der Chef oder die Chefin da ist? Ne? Wenn man es nicht merkt, dann macht man ganz, ganz viel richtig.
Ja, vor allem einen Punkt nochmal, um das zu ergänzen. Also ich schreibe ja auch in meinem Buch, dass der Gast ist nicht König. Ja, aber wir sind auch nicht König. Und wenn wir aber unseren Gast so behandeln, als wäre er König, sind wir nicht mehr authentisch. Wenn wir aber den Gast behandeln, wie es ist ein Mensch, der auch wertgeschätzt werden möchte, dann sind wir authentisch. Weil ich möchte dem Gast eine Freude machen, dann habe ich auch eine Freude. Und was wir auch brauchen, sind begeisterte Mitarbeiter. Wir brauchen nicht zufriedene Mitarbeiter, die, ja, ist okay. Aber wenn was anderes kommt, mache ich was anderes. Sondern ich mache es aus einer Notwendigkeit heraus. Die brauche ich nicht. Die Leute, die zufrieden sind, die es aus einer Notwendigkeit machen, es ist nett, ja. Aber es hält mich nicht über Wasser und ich schaffe es auch somit nicht, meine Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen. Das funktioniert nur, wenn sie begeistert sind. Und dafür muss ich aber selber erstmal begeistert sein als Führungskraft, als Chef und brennen für das, was ich tue, von der Vision. Und ich stehe selber gerne morgens auf und gebe 100%, egal welches Päckchen ich zu Hause zu tragen habe. Das interessiert keinen Gast und keinen Mitarbeiter. Ja. Wir alle haben unsere Päckchen. Und deswegen ist es doch unsere Aufgabe, die Leute zu begeistern, dass sie Spaß und Freude haben, auch wenn wir nicht da sind.
Und so viele Schilder gibt es auch schon, seien sie Gäste oder Mitarbeiter, weil die rar sind. Und ich glaube, ich habe dann im letzten Hotel auch eine phänomenale, gute Personalchefin gehabt, die Christine Neumann.
Ist jetzt bei euch in Bayern, oder? Oder nicht?
Nee, leider nicht. Sie ist bei Herrn Lute im IHA. Ja, Herr Lute hört ja nichts zu, dann würde ich sagen, ich werde sie mal wieder abwerben. Aber nein, das mache ich natürlich nicht, weil der Markus ein guter Freund ist. Und ich glaube, das hat wirklich auch diese Zusammenarbeit zwischen Personal und Direktion, sage ich mal, wo Personal ist ja auch Direktion. Aber wir haben so gut zusammengearbeitet, wir haben wirklich neue Ideen kreiert. Sie kam mit einer Idee, ich kam mit einer Idee. Meine Idee war nicht immer die beste, ihre war manchmal besser, wie auch immer. Und wir haben dann auch gesagt, was können wir machen, wo machen wir Fehler? Und das Schöne ist, dass so viele Mitarbeiter, die ich jetzt sehe, die sagen mir dann, ach, damals war es gar nicht mal so schlecht. Wir haben wirklich gut zusammengearbeitet. Und ich finde, das ist so für mich, wenn ich sage, wow, das ist richtig schön, sowas zu hören. Aber es hängt auch viel an einer guten und innovativen Personalmanagement bzw. Personalleitung an. Wenn die mitspielt diese Person, die auch den Rücken frei hält für neue kreative Ideen, einer ist der Außenpolitiker, einer ist der Innenpolitiker. Und das dann so, sag ich mal, zusammengeht, das sind auch Jahresgespräche sind out, Leute, meines Erachtens. Wir müssen nicht Jahresgespräche, wir müssen Tagesgespräche führen.
Das ist einfach Tagesgespräche, am Puls der Mitarbeiter sein. Genau.
Ich war absolut schlecht in meinem Jahresgespräch. A, habe ich das vergessen, sie zu terminieren. Ja. B, sage ich, hey, wir reden 15 Mal im Monat. Was soll ich jetzt sagen? Bist du auf einmal schlechter oder besser, weil wir jetzt, ein Jahresgespräch führen? Ich glaube auch dieses, das ist oder
ja. Ich habe mal, eine andere Frage, die wir schon
regelmäßig
gestellt haben. Und diese Frage ist gebracht und unterstützt von Stato Fachingen. Und das ist unsere Corona-Revolution. Sef, du hast deine Corona-Revolution, ich habe meine Corona-Revolution, aber auch Jesse hat bestimmt in den letzten 18 Monaten Sachen verändert in ihrem Leben, ob privat oder beruflich, die vielleicht ausgelöst worden sind durch Lockdown, durch die ganze Pandemie. Jesse, was war das denn bei dir? Was war denn deine Corona-Revolution?
Unser Wohnungsbrand letztes Jahr.
Nee, wir wollen was Positives.
Ach, was positive Veränderung, ja. Unsere Revolution Buch, ist positiv.
Natürlich.
Bitte?
Mein Buch.
Ja, du hast es durchgezogen.
Ich habe es durchgezogen. Ich habe einen Podcast gestartet im letzten Jahr. Aha. Und habe angefangen, mich auch mit online zu beschäftigen, was ich vorher nie gemacht habe, weil ich vorher felsenfest davon überzeugt war, Coaching funktioniert nur 1:1 face-to-face. Mhm. Ja. So und aktuell, ich genieße das, dass ich das von zu Hause aus machen kann. Meine kleine Tochter ist quasi um die Ecke. Ich habe es nicht weit. Und das war so meine Corona-Revolution. Aber es muss immer der Leidensdruck ganz groß sein, dass wir was verändern oder dass wir bereit sind, eine Veränderung einzugehen.
Ja. Mal, was waren, wofür, ich habe Bodo gefragt, wofür bist du dankbar?
Dankbar bin ich tatsächlich für meine Familie. Ich bin dankbar, dass ich diese 4 Wände hier habe, ja, die ich von einem halben Jahr, dreiviertel Jahr nicht hatte. Ich bin dankbar für die wenigen Dinge, die ich habe und für wundervolle Menschen an meiner Seite.
Cool, sehr schön. Ja. So, deine nächste Frage ist, die musst du uns fragen.
Genau. Welche Frage hast du denn für uns, für den Sef? Was hast du schon immer den Sef fragen wollen, was aber auch interessant ist. Ne? Aber er soll eine kurze Antwort geben können, weil ansonsten dann, wissen wir, wie es sich dann entwickelt.
Ah ja, ich entschuldige mich schon wieder. Okay.
was wäre das Mutigste, was du morgen machen kannst?
Alex, antworte du mal.
Ich antworte und ich habe das gerade schon angefangen. Ich sitze hier ich teste mal, wie es aussieht, mit weißen Sneakern unterm Anzug rumzulaufen. Das sind jetzt schöne von Hummel, die recht angenehm sind. Aber als ich vorhin durch die Lobby lief mit diesen Schuhen, also ich habe es heute schon, weil ich will es einfach mal ausprobieren, wie ich mich dann fühle. Und wie die Mitarbeiter natürlich reagieren. Die Gäste, denen wird es vielleicht gar nicht auffallen. Aber ich habe einfach mal diese weißen Sneaker angezogen und einfach mal beobachten, wie so reagiert wird und auch mal ein bisschen Spaß draus machen. Weil die Idee dahinter, gibt es vielleicht Positionen bei uns im Haus, die vielleicht mal unter der Uniform, die sie ja haben, einen schönen weißen Sneaker drunter tragen können. Und da habe ich gedacht, ich probiere das erstmal selber, wie das überhaupt aussieht, wie ich mich fühle. Und erste Reaktionen waren gut. Sehen auch schön aus. Ja. Also das ist von mir jetzt, weil ich bin so gewohnt, meine
ich weiß.
seit Jahrzehnten, es war ja vor, ich glaube, 3 Jahren, habe ich dann irgendwann die Krawatte weggelassen.
Endlich.
Das war jetzt nicht mutig, aber einfach, ich mache das jetzt einfach mal und ich vermisse die auch gar nicht. Ich habe seitdem einmal eine Krawatte getragen in den letzten 3 Jahren. Ja. Mhm. So, Sef, jetzt hat dein altes Hirn Zeit gehabt, um drüber nachzudenken?
Ja, ich bin ja schon ein bisschen älter, stimmt. Schwer zu beantworten für mich, weil das teilt sich in so vielen Sachen aus. Ich glaube, mutig beruflich wäre, was ich nicht machen werde, aber mutig wäre, sage ich mal, sich selbstständig zu machen. Mein Kindheitstraum mit einem eigenen Hotel. Das war immer schon mein Traum. Wollte ich von Anfang an. Mutig wäre theoretisch, sage ich jetzt mal so, irgendwie Neuanfang zum. Also es könnte mit Neuanfang. Also mal so, wir sind so in unserem Trott, wir machen das jetzt schon seit 30 Jahren und alles schön. Ich
was
denke
hindert
mal,
dich denn daran?
Die Coaching-Session begann.
Die Coaching-Session, ja, ich habe, ganz ehrlich, das ist ein Thema für sich, Jessica. Ich glaube,
da müssen wir nochmal ein separates Format hier öffnen.
Ja, da machen wir mal einen Podcast
Live-Coaching. Zusammen. Ein Live-Coaching.
Nee, ich mache einen Podcast mit Jessica mal zusammen.
Ja,
sehr gut. Ich glaube, das ist so, wir leben in irgendeinem Trott und mal, wir haben gar nicht den Mut, beruflich oder so was neu anzufangen. Und ich glaube, das wäre so, wenn ich das könnte, wenn ich, sage ich mal, die 2-3 Euro mehr auf dem Konto hätte, würde ich sagen, okay, probier was. Wir haben viel zu wenig Mut, wirklich was Neues auszuprobieren. Ich glaube, das wäre so. Und nichts gegen Amano. Ich arbeite gerne bei Amano. Alles gut. Es hat nichts gegen zu tun. Aber so, ich habe gute Freunde, die will ich auch nicht tauschen. Ich habe einige gute Kollegen. Naja, Hamburg, okay, nehme ich mit. Aber das ist so dieses, das ist alles da. Und das finde ich gut. Das will ich auch nicht missen.
Ja. Und gut. Aber ich glaube, es hat auch, ne, ich glaube, das ist bei mir auch der Fall. Ne, ich habe ja auch einen sehr, sehr ähnlichen Traum und Jesse kennt da einige Sachen, die ich gerne in Zukunft machen möchte. Ist auch diese Sicherheit, die man hat, aufzugeben. Ne? Und dann wirklich zu müssen. Ne? Nicht, dass man nicht möchte, aber doch dann irgendwie, dann doch vielleicht eine gewisse Unsicherheit. Fehlt mir noch irgendwas, um das wirklich ermöglichen zu können? Und dieses Aufschieben, und sagt, nee, das passt jetzt gerade nicht. Ja, aber vielleicht ist es gerade jetzt richtig.
Ne? Die Frage ist super, Jesse, wirklich super. Und das kommt wieder zurück auf dein Thema auch vom Buch. Mhm. Wenn ich schließe es für mich, dass es ähnlich ist. Wir leben in irgendeinem Trott. Wo sind wir bereit, wirklich was zu ändern? Und das sind wir meist gar nicht zu sagen. Und auch mal ganz ehrlich zu sein. Wir sind viel zu wenig ehrlich. Wir sind viel zu viel ängstlich. So, wenn ich so überlege, ich finde, das hat was mit dem Buch zu tun, also auch mit dem Thema heute. Ja. Gute Frage, danke dir dafür. Also wirklich danke.
Sehr gerne. Die Frage, die ich euch noch mitgeben will, ist, machen wir das, weil es eine Notwendigkeit ist oder weil es uns glücklich macht? Und Erfolg hat für mich drei Buchstaben und das ist einfach Mut.
Ja.
Viele sagen tun, aber ich finde, vor tun kommt immer noch Mut, weil es ist immer eine Veränderung außerhalb der Komfortzone und da dürfen wir wirklich mutig sein. Und ich war damals ja auch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, will ich das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre hier noch so weitermachen an der Seite von einem Menschen, wo ich gemerkt habe, ich kann es nicht ändern. Weil ich die Kraft nicht hatte. Oder gehe ich jetzt einen mutigen Weg und ich ändere es selber? Und das könnt ihr alles lesen in meinem Buch, wie ich das gemacht habe. Deswegen finde ich, ist Mut ganz, ganz wichtig. Und ich selber versuche jeden Tag etwas zu tun, was mich außerhalb meiner Komfortzone bringt, wo ich mutig sein darf. Mich selbst aber auch reflektiere, wie kann ich es das nächste Mal denn besser machen? Und egal, was ich tue, ich stelle mir immer die Frage, mache ich es, weil es eine Notwendigkeit ist? Oder weil es mich glücklich macht.
Aber ist als eine der letzteren Fragen, weil wir sind ja schon.
Aber das war schon fast so, okay, jetzt müssen wir die
Klappe halten.
Das hat sie richtig auf den Punkt
gebracht. Okay, ich lasse sie.
Frag das ruhig. Aber es war so wirklich so dieser Moment, okay, sie bringt es auf den Punkt. Ja, es ist nicht nur tun, es ist auch den Mut haben, das zu tun.
Ja. Sind Frauen mutiger als Männer?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich arbeite sehr viel mit Männern übrigens. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ja. Ich glaube, das ist einfach, es spielt für mich keine Rolle, ob Mann oder Frau. Es ist alles eine Entscheidungssache. Und vielleicht glauben wir, dass manchmal Männer mutiger sind, weil die Frauen oftmals viel mehr Verantwortung noch im privaten Bereich auch haben, die natürlich viel auch über Sicherheit nachdenken, wenn jetzt Kinder im Spiel sind. Aber der Mann genauso, der dann vielleicht die Familie ernähren muss.
Frauen haben doch viel mehr Entscheidung, gerade wenn sie die Kinder die meisten Frauen erziehen ja die Kinder. Also, aber haben ja Frauen viel mehr Entscheidungen zu treffen, schnelle Entscheidungen zu treffen, als Männer, die im Job, machen wir ein Meeting. Ich gebe dir eine Antwort morgen, aber wenn das Kind
schreit, dann wird er gefunden. Das wäre nochmal ein Thema für ein anderes Live.
Ja. Nee, aber das ist es. Ich glaube auch, dass Frauen im Alltag viel mutiger sind und sein müssen und viel mehr Verantwortungen ganz kurzfristig übernehmen müssen oder entscheiden müssen.
Ich finde trotzdem, dass Frauen mehr in Führung gehen sollten. Ja, nach wie vor. Also da auch wirklich die Entscheidung zu treffen, hey, ich bin jetzt Führungskraft und ich kann das, ohne Selbstzweifel. Wir Frauen, wir denken ja immer viel zu viel, alles zu Tode. Das machen Männer nicht so viel.
So schön.
Was uns hindert oftmals am Tun, deswegen da auch gerne mutig sein, liebe Frauen. Auch wenn ihr euch selbstständig machen wollt, es geht alles auch mit Kind.
Ja.
Und das war noch ein Schlusssatz.
Nee, letzte Frage.
Noch eine?
Ganz kurze Frage. Letzte Frage, bevor du anfängst mit dem Dankeschön und dann natürlich unseren Gast der nächsten Woche ankündigst. Jessica, wen würdest du gerne in dieser Sendung sehen? Wir haben schon ganz, ganz, ganz tolle Leute gehabt, Kollegen, Kolleginnen. Aber wen würdest du hier gerne sehen?
Wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen. Tatsächlich meine Freundin Cornelia Kogler aus Salzburg, Direktorin aus dem Hefterhof, die sehr viel auch für die ÖHV macht hier in Österreich, die auch coole Ansichten hat zum Thema Veränderung. Eine Frau, die in meinen Augen mega, mega mutig ist, umsetzt. Und ja, kann ich mir sehr gut vorstellen.
Großartig. Ganz lieben Dank.
Also auf die Liste setzen. Yes. So, ja, erstmal tolles Gespräch. Finde ich super. Das Schöne ist, dass Dachi sich immer vorbereitet auf solche Gespräche und ich komme von einem Zoom-Call dann zu
Alex, kenne ich da noch eine Seite von dir nicht?
Ja, er hat sich bestimmt ein paar Fragen aufgestellt. Jetzt war es bei Bodo war es wenigstens so. Aber es war ein. Nee, du hast einen Zettel geholt, mein Lieber. Das kann ich dir nochmal zeigen.
Bei Bodo. Anyway. Ah ja, stimmt. Nee, ich habe da einen Spruch aufgeschrieben, Er hat einen Spruch gesagt und den konnte ich mir noch nicht so schnell merken.
Ja, klar, weil das ist
genau.
Okay, anyway. Aber das war ein tolles Gespräch. Sollten wir irgendwie fortsetzen im Podcast oder noch ein Gespräch führen oder wenn du mal in Berlin bist.
Ich wollte gerade sagen, in Berlin auf jeden Fall gerne komme ich vorbei. Und
Podcast steht
auf jeden Fall auch, schreibe ich dir nach.
Das ist schön. Und ich lade dich zum Promos ein hier bei uns. Ist ganz schön. Super Gespräch. Danke dir. Und Entschuldigung, dass ich mal wieder zu lang gesprochen habe. Alex, danke, dass du auch mal wieder Zeit gefunden hast, dabei zu sein. Wir haben nächste Woche den CEO von Novum Hospitality, David Edmanen. Und es freut mich sehr, er ist jetzt auch IHA-Mitglied geworden.
Ja, das war eine große Ankündigung heute. Ne?
Ja, genau. Und er war ja auch da am Dienstag und es freut mich sehr, auch Novo mal besser kennenzulernen. David wird ein bisschen erzählen über Novum und die ganzen Brands, die da haben, Expansion, Mitarbeiter auch.
Große Expansion. Ne?
Große Expansion und sie haben ja den Olaf P. Beck. Ja. Als Personal.
Irgendwie so eine Olaf.
Ich will nicht sagen Personalleiter, weil das wird wahrscheinlich vom Titel nicht stimmen, aber er ist zuständig für Personal.
Ja.
Und da sind wir sehr, sehr gespannt. Und wir sind auch sehr gespannt auf andere CEOs, die wir demnächst noch bei uns haben.
Wir haben wirklich eine ganze Reihe an, aber es sind alles wieder Männer.
Mann. Ja, aber da hast du recht. Es gibt im Hotelbereich in Deutschland, außer Frau Dr. Gomolla, keine Frau in der oberen Führungs-, also ich habe.
Also nicht auf
CEO-Kongress.
Nicht CEO, keine CEO.
Ja, aber die zweite, nicht mal die zweite. Nein. Wir haben ja Isabel Fuß von Ruby gehabt. Ich glaube, das war das höchste aller Gefühle, die wir gerade hatten in dieser hohen. Aber da habt ihr natürlich recht. Die habe ich nicht gesehen, muss ich sagen.
Da dürfen mehr noch hochkommen in den Rängen.
Aber also,
jetzt haben wir noch die Tafeln. Jesse, ganz, ganz lieben Dank. Es war eine Freude, dich mal auch in diesem Rahmen zu sehen. Und ich mache den David hier jetzt mal weg. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Sef, es war wie immer eine Freude. Sendung 73. Machen wir einen Haken dran. Euch noch einen schönen Donnerstag und
auf die 100.
Bald hoffentlich ganz und live.
Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.